Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Sie wissen es, die Prämien müssen für jeden Versicherer und jeden Kanton die erwarteten Kosten decken. Dieses Jahr sind alle Bereiche des Gesundheitswesens vom Kostenwachstum betroffen.
Es ist wieder soweit. Die Krankenkassenprämien steigen. Prämien steigen im 2026 auf monatlich fast 400 Franken pro Kopf. Das ist ein Plus von 4,4%. Das hat Gesundheitsministerin Elisabeth Baum-Schneider heute an einer Pressekonferenz mitteilt. Für viele Familien bedeutet das hunderte Franken mehr Kosten pro Jahr. Zusätzlich zu allen anderen Kosten, die sowieso schon steigen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Ein Blick zurück zeigt, seit 1996 haben sich die Prämien praktisch verdreifacht. Jahr für Jahr die gleiche Schlagzeile und die gleiche Begründung. Gesundheitskosten steigend. Die entscheidende Frage ist aber, warum eigentlich? Warum explodieren unsere Gesundheitskosten immer weiter? Wer oder was treibt die Entwicklung an? Die Spitäler, die Pharmaindustrie, die Ärzte oder die alternde Bevölkerung? Mein Name ist Fabi Schmid und die eine weitere Frage kläre ich heute mit dem Tobias Müller. Er ist Gesundheitsökonom und Professor für Gesundheitsökonomie an der Berner Fachhochschule. Herr Müller, herzlich willkommen im Durchblick.
Guten Abend, Herr Schmid. Freut mich.
Ja, Bundesrätin Elisabeth Baum-Schneider hat jetzt gerade vor kurzem, vor einer halben Stunde, an der Pressekonferenz mitteilt, dass Krankenkassenprämien 2026 um rund 4,4% steigen werden. Jetzt, was genau treibt die Gesundheitskosten in der Schweiz immer wieder so stark nach oben?
In der Schweiz sind es eigentlich nicht die üblichen Verdächtigen. Es ist nicht die Überalterung und es sind auch weniger eigentlich Patientinnen und Patienten. In der Schweiz haben wir das Mengenwachstum und das ist primär angetrieben durch Fehlanreize im System, aber eben auch der medizinische Fortschritt als ganz, ganz wichtiger Kostentreiber.
Sie hat jetzt zwar in der Pressekonferenz hat sie noch gesagt, die Leute gehen mehr zum Arzt.
Genau, das ist so ein übliches Argument, das man hört im gesundheitspolitischen Diskurs. Aber ich glaube, das hat ein bisschen weniger Hände und Füße, als wenn man mal ein bisschen genauer heranschaut. Da sieht man nämlich, es sind ganz klar Behandlungsmöglichkeiten, die besser geworden sind. Und es sind ja immer noch die Leistungserbringer, also die Ärztinnen und Ärzte und alle Gesundheitsfachpersonen, die am Schluss entscheiden, welche Leistungen der Patient kriegt. Also der Patient hat gar nicht so viele Steuerungsmöglichkeiten.
Können wir irgendwann aus dieser Spirale raus oder müssen wir all Jahr mit der gleichen Schlagzeile rechnen, dass eben die Prämien wieder in die Höhe aufschiessen?
Nein, ich glaube, die Spirale die geht auch in Zukunft so weiter, insbesondere dann, wenn wir eigentlich so eine Spitzenmedizin wollen für alle in der Schweiz. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Der Haupttreiber ist eben das, dass wir eigentlich die ganze Bevölkerung kriegt Spitzenmedizin. Also Stichwort, wenn jemand an Krebs erkrankt, kriegt er nicht nur die Bestrahlung oder einen chirurgischen Eingriff, sondern eben auch die Immuntherapie oder die Gentherapie. Also das ist eigentlich quasi ein Teil von dem Wachstum. So einfach ist es natürlich am Schluss auch nicht. Ein Teil des Wachstums ist auch unerwünscht. Und ich glaube, dort müssen wir dann genauer heranschauen.
Jetzt, Sie haben auch erwähnt, dass wir in der Schweiz natürlich das Privileg haben, dass wir immer älter werden. Wie stark ist denn das im Vergleich zu anderen Kostentreibern, ist das wirklich so ein grosser Faktor?
Nein, ich glaube, dort ist ganz klar, dass man diesen Faktor, demografischer Wandel, deutlich überzeichnet. Der Einfluss ist dort viel, viel geringer eigentlich auf das Kostenwachstum. Es ist zwar ja schon so, dass unsere Bevölkerung in der Schweiz älter geworden ist. Es gibt immer mehr über 65-Jährige im Vergleich zu der Erwerbsbevölkerung. Aber wenn man sich das anschaut, das Kostenwachstum ist eben nicht nur bei diesen Alten gross, sondern eigentlich bei allen Bevölkerungsschichten. Und das heisst, das kann nicht die Überalterung sein, die das alleine antreibt.
Das heisst ja auch, dass die Ausgaben von der obligatorischen Grundversicherung bis Mitte Jahr um 4,6% gewachsen ist. Jetzt, welche Elemente führen konkret zu dem Wachstum?
Der wichtigste, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ist natürlich, dass wir in der Schweiz von Jahr zu Jahr den Leistungskatalog in der Grundversicherung ausbaut. Das können neue Medikamente sein im Prinzip. Also wir können wieder beim Krebs bleiben, es gibt vielleicht ein neues Onkologie-Medikament oder auch neue Behandlungsmöglichkeiten in der Schweiz. Das ist sicher ein wichtiger Treiber. Also die Liste wächst und wächst, Behandlungsmöglichkeiten wachsen. Und gleichzeitig haben wir aber auch ein System in der Schweiz, das natürlich finanziell belohnt, wenn man mehr macht. Also als Leistungserbringer, als Ärztin, Arzt verdient man mehr, wenn man mehr macht. Und das Gleiche gilt eigentlich in der Regel auch für Spitäler. Wenn man mehr behandelt, verdient man mehr. Und das ist eigentlich auch einer von diesen natürlichen Kostentreiber in der Schweiz.
Die Technologien, die wir haben in der Schweiz, die sind auch immer auf einem besseren Stand. Jetzt ist die Kostenzunahme, wenn man das vergleicht miteinander, also eben, dass die Technologien immer wieder wachsen und besser werden, dann gerechtfertigt?
Also ich glaube, Technologie ist ja dann gerechtfertigt, wenn sie tatsächlich medizinischen Nutzen schafft für Patienten. Also wenn man zum Beispiel länger lebt, wenn man zum Beispiel an Krebs erkrankt oder wenn man bessere Lebensqualität hat. Und in ganz, ganz vielen Innovationen ist das auch gegeben, aber es gibt natürlich auch medikamentöse Therapien oder Behandlungen, wo das nicht erfüllt ist, also der Zusatznutzen sehr begrenzt ist. Und dort müssen wir auch genauer heranschauen. Das würde man eigentlich gescheiter nicht über Grundversicherung zahlen.
Welche Rolle spielen so ineffiziente Prozesse, Doppelspurigkeiten, Fehlanreize in der Versorgung?
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, das ist eigentlich für mich Stichwort unerwünschter Teil vom Kostenwachstum, nämlich die Überversorgung, die man in der Schweiz doch auch beobachtet. Also, wir haben Doppelspurigkeiten und ich glaube, das ist zum grossen Teil auch darauf zurückzuführen, dass wir eben Digitalisierung, gerade im ambulanten Bereich, in der Arztpraxis, ist immer noch, wir sind da in der Steinzeit leider. Also, zum Teil sind Patientendossiers dann halt nicht vorhanden digital. Wenn dann ein Patient ins Spital kommt, dann muss man eigentlich von vorne anfangen, Alttests nochmal machen, schauen, welche Medikamente verabreicht worden sind und so. Das ist natürlich ineffizient, dort verschwenden wir Prämiengeld. Und eben gleichzeitig, ich glaube, für mich ganz wichtig ist eben auch, dass unsere Leistungserbringer, und das ändert sich auch nicht mit dem neuen TARDOC, dass man eben, wenn man mehr macht, verdient man mehr. Und das ist eigentlich dann quasi ein natürlicher Treiber, dass man halt eigentlich auch mehr, dass mehr gemacht wird, als wahrscheinlich nötig ist. Und da gibt es sehr viel Evidenz aus der Forschung, die zeigt, dass sehr viele Sachen gemacht werden, mit sehr, sehr wenig Nutzen für den Patienten.
Jetzt haben wir in der Schweiz einen Haufen Krankenkassenversicherungen. Ist das auch ein Grund, warum die Preise höher werden? Wenn wir so viele Angebote haben?
Also so direkt auf der Krankenkassenseite kann man das nicht sagen. Also ein Faktor, den man da vielleicht könnte ins Feld führen könnte, ist, wir haben jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, etwa 37 Kassen in der Schweiz. Und die 37 Kassen haben natürlich 37 Marketingabteilungen, 37 CEOs. Und das sind natürlich auch Doppelspurigkeiten, wo man sich könnte sparen, wenn man jetzt eine einheitliche Kasse hat. Gleichzeitig aber jetzt der Zusammenhang mit den höheren Gesundheitskosten sehe ich da eigentlich direkt nicht. Es gibt ja auch Vorteile von dem System, weil wir haben auch Wettbewerb zwischen den Kassen, die müssen um Kunden buhlen, das heisst, die müssen ihr Angebot stets anpassen. Zum Beispiel eben auch im Bereich von Disease Management, dass man quasi dann den Patienten besser durchs System führt als andere Kassen. Das kann sehr, sehr wohl grosse Effizienzgewinne haben für den Patienten und für das System.
Jetzt allgemein System, wie fair ist das bezüglich von der Verteilung von Prämienlast?
Also bei der Prämienlast haben wir natürlich das Grundproblem seit 1996, wo eigentlich das neue System ja eingeführt worden ist mit der Zwangsversicherung in der Schweiz, dass wir eine Kopfprämie haben. Und Kopfprämie heisst ja einfach, jeder Kopf zahlt eigentlich gleich viel, wenn man bei der gleichen Klasse ist, am gleichen Ort wohnt. Und das ist insofern vielleicht nicht so fair, wenn man jetzt das Werturteil will machen, dass halt der Multimillionär, der zahlt gleich viel wie, sagen wir mal, der Primarlehrer. Oder? Der zahlt die 300 Franken, sagen wir, monatlich für Krankenkassen. Und im Verhältnis zum Einkommen ist natürlich für den Primarlehrer die Prämienlast substanziell höher. Und ein Weg, wenn wir das ja probieren abzufedern in der Schweiz, ist über die individuelle Prämienverbilligung.
Langt die denn?
Ich glaube, die langt für die ärmsten Haushalte, ist es natürlich eine massive Entlastung. Aber auch dort spielt natürlich der Föderalismus rein. Es spielt eine sehr grosse Rolle, wo man wohnt. Also jetzt bei mir im Kanton Zug hat man am Schluss noch ganz eine kleine Prämienlast, weil der Kanton ist sehr grosszügig bei der Prämienverbilligung. Es gibt aber Kantone, wo man am Schluss noch mehr als die Hälfte immer noch selber zahlt, selbst als ärmerer Haushalt. Und für die untere Mittelschicht ist das System natürlich schon problematisch. Weil die sind dann gar knapp nicht mehr in der Prämienverbilligung, zahlen alles aus eigener Tasche. Und wenn Prämien ansteigen von Jahr zu Jahr, heisst das einfach, immer ein grösserer Teil von ihrem Einkommen wird weggefressen.
Jetzt mit dem Kanton Zug wohnen Sie in einem Kanton, wo, ist der einzige Kanton, wo Prämien nicht aufgehen. Weil die eben so grosszügig sind. Ne?
Genau, also Zug ist sicher jetzt auch ein Spezialfall, weil man jetzt halt einfach mit diesen Überschüssen, wo wir durch die Steuerpolitik eingefahren haben, also über die letzten Jahrzehnte, da spielt man so etwas zurück der Bevölkerung.
Aber eben, was gibt es,
sonst wäre die Prämie auch gestiegen.
Was gibt es aus Ihrer Sicht denn für Finanzierungsmöglichkeiten, dass man die Prämie für die breite Bevölkerungsschicht tragbar könnte machen, ohne dass natürlich Qualität und der Zugang zur Versorgung eingeschränkt wird?
Ja, ich glaube, das wäre da ganz klar, dass man auch würde sagen, ja, man geht weg von dem System von der Kopfprämien und sagt zum Beispiel, die Prämie wird abhängig gemacht davon, was man halt verdient. Das machen ja viele staatliche Gesundheitswesen natürlich genau so. Also Stichwort Skandinavien, Stichwort Kanada, England und so weiter. Das wäre natürlich eine Spielvariante, die so direkt eigentlich mit der Versorgungsqualität dann keinen Einfluss hätte. Das ist nur die Frage, wie finanziert man das System?
Funktioniert es in diesen Ländern?
Da muss man ein bisschen ausholen. Ich glaube, also wenn man sich anschaut, ich glaube, als Benchmark muss man mal sagen, die Schweiz hat wirklich ein Spitzengesundheitswesen. Also in allen Dimensionen, wenn man schaut, die Lebenserwartung, man kann da mit 84 Jahren rechnen, wer chronisch krank wird, kriegt wirklich Spitzenmedizin. Unsere Kinder sterben nicht mehr weg, also Infektionskrankheiten haben wir im Griff. Also ich glaube, dort ist die Schweiz sehr, sehr gut, wir sind aber gleichzeitig eben auch teuer. Und wenn wir uns eben anschauen, so die staatlichen Gesundheitswesen, gerade in Skandinavien, die sind eigentlich auch sehr, sehr gut. Also es gibt dort dann auch eine hohe Lebenserwartung. Also gerade jetzt in Schweden oder in Dänemark hat man auch über 80 Jahre, die man erwarten kann. Bei chronischen Krankheiten kriegt man auch die medizinische Versorgung, die man braucht. Und gleichzeitig gehen Schweden und eben die skandinavischen Länder etwa ein Viertel weniger aus, real, pro Kopf. Also es ist schon möglich. Gleichzeitig gibt es natürlich auch ein staatliches Gesundheitswesen, wo das weniger gut funktioniert. England ist immer das Beispiel, das gebracht wird. Dort ist die Lebenserwartung schon ein bisschen tiefer. Sie geben aber auch erheblich weniger Geld aus für die medizinische Versorgung.
Gibt es denn auch noch technologische oder organisatorische Durchbrüche, wo so in Zukunft man könnte erwarten, wo das Potenzial auch haben, um das System so ein bisschen grundlegend zu verändern und die Kosten zu senken? Oder müsste da einfach die Lösung her, die Sie vorher erwähnt haben?
Eigentlich hat ja medizinischer Fortschritt schon immer das Versprechen, dass die Kosten tiefer werden. Also man sieht das ja eigentlich auch, gerade in der Schweiz, also wenn man die Liegedauer anschaut im Spital. Meine Mutter ist noch mit mir, mit dem Kaiser, nicht noch 2 Wochen im Spital gelegen, oder? Und heute ist man nach 3, max. 4 Tagen ist man aus dem Spital. Und das ist natürlich auch möglich, weil die Versorgung deutlich besser geworden ist und weil man ambulant sehr viel machen kann. Also ich glaube, die Trends, die muss man aufrechterhalten. Und das trägt ja schon dazu bei, dass wir eigentlich effizienter geworden sind im System. Gleichzeitig, Digitalisierung steht natürlich immer noch auf der Liste. Ich glaube aber, das Einsparpotenzial ist nicht so riesig. Das ist einfach ein bisschen etwas, was man rausholen kann. Ich glaube, viel, viel grundsätzlicher müsste man wirklich sagen, ja, wir müssen überdenken, wie kompensieren wir unsere Leistungserbringer im System. Und die Hardog ist da sicher nicht Musterlösung.
Herr Müller, danke Ihnen vielmals für die Auskunft und das spannende Gespräch und heute noch einen schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch. Sehr angenehm gewesen. Ade.
Dankeschön. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort. Und ihr eure Podcasts hört, dann verpasst ihr sicher keine weitere Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid und der Abschluss macht auch heute der Reto Scherr mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
In unserem Blut befindet sich neben Eisen, Kupfer, Zink und anderen Stoffen bei einem Körpergewicht von rund 70 kg auch durchschnittlich 0,2 Milligramm Gold.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.